ARD.
Meine Oma hat es zufällig mitbekommen, weil ich Sticker bestellt habe, wo drauf steht, Sexarbeit tut gut. Und dann hat sie gedacht, ui, bist du jetzt auf die schiefe Bahn geraten und ui, es steht jetzt bald die Polizei vor der Tür.
Herzlich willkommen bei Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Ben. Ben lebt seit vielen Jahren nicht monogam und liebt die Begegnung mit Frauen. Und weil er nach seinen Dates oft das Feedback bekommen hat, dass sich Frauen bei ihm besonders geborgen fühlen, entsteht eines Tages eine Idee. Unter dem Künstlernamen Ben Nordmann macht er sich als Callboy selbstständig und spezialisiert sich von Anfang an auf die von ihm sogenannte unterstützende Sexarbeit. Das bedeutet, er kümmert sich um Frauen, die besondere Zuwendung brauchen, die sexuell unerfahren sind, mit Behinderung leben oder sich im hohen Alter Intimität wünschen. Seine älteste Kundin ist 86. Erstmal herzlich willkommen, Ben.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Danke dir für das Vertrauen. Wir sitzen uns hier in Stuttgart im SWR auch direkt gegenüber. Hast du heute eigentlich noch eine Verabredung mit einer Frau? Eine berufliche?
Keine berufliche,
nee?
Eine private, auf die ich mich sehr freue.
Ah, das ist doch schön. Und wann steht die nächste berufliche Verabredung an?
Die wird in Düsseldorf sein, in eine Woche ungefähr.
Das heißt, du fährst da schon durch Deutschland und immer hin und her zu den Frauen hin, die dich gerne buchen möchten, sozusagen.
Ja, ja? In den Niederlanden, auch in der Schweiz zum Teil.
Und ja.
Versuche da logistisch so dann zu planen, dass es passt.
Also ist auch ein kleines Reiseunternehmen.
Auf jeden Fall, ja. Ich würde sogar sagen, dass ich nomadisch unterwegs bin zurzeit.
Nomadisch, okay. Ja. Das heißt, du hast gar keinen festen Wohnsitz in dem Sinne?
Doch, schon Meldeadressen und eine Heimat bei der Familie.
Ja.
Und ja, aber zurzeit bin ich öfters unterwegs wie in der Heimat oder in den Meldeadressen.
Ja, wenn du so unterwegs bist und jetzt zum Beispiel einen Termin in Düsseldorf hast, was weißt du dann vorher über die Frau, die du triffst?
Also manchmal ist es so, dass ich Menschen wieder treffe, die ich schon mal getroffen habe, dann kenne ich die Person schon. Wenn ich aber eine Frau oder ein Pärchen gar nicht kenne, dann frage ich meist bei der E-Mail-Anfrage schon nach, was ist die Situation und die Motivation, die einen bewegt, mich zu buchen. Und von dem her kenne ich die Situation, wo jemand herkommt. Also wenn jemand es sagen will.
Hast du zum Beispiel konkret ein Foto dann, um dir ein Bild zu machen?
Ja, ich erfrage auch, wenn es gewünscht ist, dann sage ich, dass es mir eine Hilfe ist bei der Vorbereitung, dass ich mir ein Bild machen kann von jemand. Betone aber immer, dass es mir nicht um die Attraktivität, um Formen oder Farben geht, sondern eher um so eine Connection aufzubauen im Vorfeld. Von dem her habe ich in aller Regel auch ein Bild.
Also du willst so ein Gefühl für den Menschen entwickeln, ja? Also ist es das so?
Ja.
Oder
ja,
dich einstimmen
auf jeden Fall
auf sie? Und wie entwickelt sich das dann weiter? Also wo triffst du die Frauen dann meistens? Also nehmen wir mal Düsseldorf, ist das dann zu Hause? Ist das in einem Hotel oder?
Das kann variieren. Also das lege ich immer offen, wo sich ein Mensch wohlfühlt. Weil bei mir ist es komplett flexibel. Das darf im Hotel sein, das darf zu Hause privat sein. Ich bin auch total offen für andere Ideen. Ich war auch schon auf dem Campingplatz im Camper. Und also ich will da so eine gewisse Offenheit mitbringen, weil es sehr variiert, wo sich ein Mensch komfortabel fühlt. Eher zu Hause oder eher mal rausgehen aus der Bubble, in eine andere Stadt reisen.
Also das ist auch schon ein Teil des sich Einstellens und Einfühlens sozusagen. Zu gucken, was ist der richtige Ort, was ist die richtige Atmosphäre, die Sinn macht für diesen Menschen. Ja,
so eine Offenheit, so ein Spagat aus Offenheit und auf einen Mensch reagieren, aber auch eine Idee haben, so eine grobe Richtung, ein Rahmenwerk sozusagen. Ein Set an Möglichkeiten.
Wenn du dieses nomadische Leben führst, viel unterwegs in unterschiedlichen Städten, auch im Ausland, mit so einer Heimatstation bei der Familie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Termine hast du dann zum Beispiel in der Woche? Wie oft fährst du kreuz und quer rum?
Das ist im Schnitt, würde ich sagen, so 3 Treffen. Ich habe kürzlich meine Steuer gemacht, deswegen kann ich genau die Zahl sagen. Von 2024, da waren es 154 Buchungen.
Okay, ja, 52 Wochen, 154, okay.
Natürlich sind da inkludiert Treffen, die kürzer sind, so 2 bis 4 Stunden, aber natürlich auch inkludiert Treffen, die mal 2, 3, 4 Tage gehen.
Ah, du bleibst also manchmal auch mehrere Tage.
Mhm, ja, oder dass du verreist gemeinsam, genau.
Mhm. Und du sagst ja, du machst unterstützende Sexarbeit. Das wollen wir ja kennenlernen, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen auch das, was du machst, kennenlernen. Was unterscheidet es denn von so einem Typus klassischer Callboy? Wie würdest du den beschreiben? Welches Bild hattest du immer im Kopf, wenn du an einen klassischen Callboy denkst?
Ja, deswegen habe ich, glaube ich, lange Zeit mich gar nicht so mit dem Berufsbild auseinandergesetzt, auch gar nicht viel recherchiert, weil in meiner Wahrnehmung ein Callboy sehr normschön sein sollte. Also Sixpack und volles Haar und sehr schick gekleidet, einen Anzug haben. Mhm. Deswegen war mir das Bild von einem klassischen Callboy sehr fern und bin dann ursprünglich habe mich selber auf den Weg gemacht und versucht, meine eigene Realität oder mein eigenes Herangehen zu formen. Und der Unterschied zur unterstützenden Sexarbeit zur klassischen Escort-Arbeit, gibt es viele Facetten, aber ich glaube, der signifikanteste kann man an einem anstößigen Punkt klar machen und sagen,
jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil ich da immer noch was erklären muss, dass ich eigentlich einen Date erfolgreich erachte, wenn ein Mensch oder eine Frau mich nur einmal bucht.
Aha.
Sprich, wenn jemand sehr schnell in eine selbstbestimmtere Sexualität reinfindet oder zurückfindet und dann die Unterstützung durch sexuelle Dienstleistungen nicht mehr braucht.
Also die du öfter triffst, von denen du gerade gesprochen hast, das ist eigentlich gar nicht das, worauf du abzielst. Ist aber doch gut eigentlich für dich, wenn ab und zu nochmal der Anruf kommt und sagt, Ben, kommst du nochmal vorbei?
100%, das kann man nicht leugnen. Ich freue mich immer, wenn mich Menschen wieder treffen, aber es macht halt schön deutlich, was die unterstützende Sexarbeit als Zielsetzung hat, dass man jemanden sehr schnell in die Selbstbestimmung, in die Bestärkung, in eine Selbstsicherheit reinführt. Was nicht heißt, dass so ein Prozess auch mal länger gehen kann, dass man sich über einen längeren Zeitraum hintrifft. Was auch absolut vorkommt, ist, dass ich als in der klassischen Rolle auch arbeite, dass ein Treffen eher daran orientiert ist, Freude zu erleben und den Horizont zu erweitern, ohne dass ein großer Leidensdruck da ist. So ein Leidensdruck hat auch immer ein Spektrum.
Ich meine, der klassische Callboy, du hast gesagt, so mit Anzug und wie man ihn sich da oft auch vorstellt. Du sitzt mir jetzt hier gegenüber, weißes T-Shirt, Cord, ist es Cord, was ich da sehe? So ein Cordhemd, so hochgekrempelt. Ist es dann auch die Art, wie du dann zu solchen Verabredungen gehst oder brezelst du dich da irgendwie noch auf und gehst da anders hin?
Nee, also ich habe gar keinen Anzug und ich... Das Parfüm, das ich mir mit 18 gekauft habe, ist verstaubt. nee, von dem her, ich habe gar keinen Anzug.
Mhm.
Und weil ich eben ich selber sein will und so authentisch wie möglich da sein will, so nahbar wie möglich da sein will. Und was aber auf der anderen Seite, ich will das immer deutlich machen, dass das klassische Bild von Callboys, die einen enorm schönen Körper haben, dass es auch total legitim ist und okay ist. Und auch die Dienstleistungen, wo es in erster Linie um Freude und Lust geht, ist absolut okay, biete ich zum Teil ja auch an und passiert. Mhm. Aber es gibt eben den großen Bedarf, Menschen abzuholen, die eben die Unsicherheiten haben, den Leidensdruck haben und sich zum Teil auch abgestoßen fühlen von dem vorherrschenden Callboy-Image und sich dadurch klein fühlen, weil eben der Callboy sehr perfekt, in Anführungszeichen, sich zeigt und da ist.
Und du willst gar nicht äußerlich und normschön auftreten, so wie du es beschrieben hast, sondern einfach du selbst sein, höre ich raus. Mhm. Und lernen wir dich doch mal näher kennen. Du hast ja gesagt, du hast heute ein Date, wenn ich das richtig verstanden habe, und du freust dich drauf. Bleibt dir denn überhaupt Zeit für Liebesbeziehungen bei diesem ganzen nomadischen Leben, mal hier, mal da, 3 Termine in der Woche?
Ja, Liebesbeziehung ist ein großes Wort. Ich spüre Nähe und Liebe sehr schnell, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Man kann ja auch das so sehen, dass man liebt, ohne sich zu verlieben.
Also du spürst sie schnell und sie vergeht auch wieder schnell?
Sie ist da und sie bleibt, wenn man sich sieht. Und wenn man sich nicht sieht oder wenn man auf Reise ist, dann gibt es andere Momente, andere Menschen, wo man dann auch wieder lieben kann, ohne jetzt zu sagen, die andere Liebe ist weg.
Mhm.
Und den Menschen oder die Frau, die ich jetzt treffe, die habe ich schon öfters getroffen hier in Stuttgart und da würde ich auf jeden Fall von Liebe sprechen.
Schön. Und Und sie ist aber auch Polyamor und weiß, wer du bist, weiß, wie du bist?
100%. Also sie weiß definitiv, wer ich bin, weil ich mir das angewöhnt habe. Wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann spreche ich über meine Arbeit, über meine Faszination, ja, weil ich das eben früher immer versteckt habe oder so ein bisschen unterdrückt habe, weil ich nicht wusste, wie geht das Umfeld damit um und bin ich eigentlich komisch oder ist das Umfeld komisch oder die Sozialisierung komisch? Was ich immer noch immer wieder mal reflektiere, bin ich eigentlich noch nicht okay, wie ich bin oder muss ich mich ein bisschen anpassen?
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Arbeit kommen, du hast ja mit der Sexarbeit nicht gleich nach der Schule angefangen. Du hast zunächst eine Ausbildung zum Schreiner gemacht, dann hast du Produktdesign in Schwäbisch Gmünd und Eindhoven studiert. Wie sehr liebst du auch diesen Beruf, also als Produktdesigner?
Sehr. Und ich stehe da auch noch voll dahinter, dass ich Designer bin, dass ich Schreiner bin. Manchmal lese ich Titel, da steht, früher war er Schreiner, jetzt ist er Callboy. Und das stimmt nicht. Ich fühle mich immer noch als Schreiner, ich fühle mich 100% immer noch als Produktdesigner und habe nur mein Portfolio und meine Faszination und meinen Wirkkreis erweitert.
Wie bist du denn zur Sexarbeit gekommen?
Es kam aus der eigenen Erfahrungen, aus mehr als 12 Jahren nicht monogamen Dating, weil ich hatte zweimal eine monogame Beziehung, bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist ein Modell, ein Liebesmodell, wo nicht zu mir passt. Und deswegen bin ich seit mehr als 12 Jahren nicht monogam unterwegs und habe dadurch viele Menschen getroffen, auch verschiedene Haltungen, verschiedene Meinungen, verschiedene Lebenskonzepte kennengelernt, aber auch verschiedene was ist halt die Mehrzahl? Verschiedene Menschen mit einem gewissen Leidensdruck und verschiedene Situationen kennengelernt und gemerkt, hey, da gibt es einen Bedarf, dass Menschen so einen Safer Space brauchen, um neue Erfahrungen und neuen Mut zu fassen.
Also diesen geschützten Raum, ja, wo sie sich geben können, wie sie sich sonst nicht geben können, weil sie Verletzungen erlebt haben.
Genau.
Und wie war denn das konkrete erste Mal? Also wie hat sich das ergeben? Wie gesagt, du hattest studiert. Wann ist diese Idee konkreter geworden?
Das war ein schleichender Prozess. Also das war zum Teil auch so, dass in meinem Dating-Profil habe ich mein Instagram verlinkt auch und dadurch sehen Menschen, was ich mache. Und das war vor einigen Jahren und da hatte ich mit einer Person gesprochen, da war die Idee oder so der Wunsch in mir noch ganz frisch. Und wir haben darüber geredet, wer wir so sind und wie es uns geht. Und sie meinte dann, dass sie mir gern gestehen würde, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt hat, damals vor 3 Jahren. Und dass sie sich nicht getraut hat, sich Männern gegenüber zu öffnen. Und ich habe dann von meinem damals noch in den Kinderschuhen steckenden Konzept erzählt. Und sie hat mir dann eröffnet, dass sie sich lieber mit mir gern als Dienstleistung treffen will und nicht als privates Date.
Warum?
Weil sie dann einen Rahmen gespürt hat, wo sie keinen Leistungsdruck hatte und auch in gewisser Weise mehr Sicherheit, dass es nicht wieder zu Übergriffen kommt.
Das heißt, das ist dieser geschützte Raum, den du schaffst. Ich mag den Begriff nicht besonders, aber würdest du sagen, du bist ein Frauenversteher?
Ich mag den Begriff auch nicht, und deswegen würde ich das auch von
aber trifft er es in gewisser Weise insofern, dass du vielleicht Menschen versuchst zu verstehen, in dem, wie sie ticken, in dem, wo sie stehen?
Ja, das trifft es vielleicht besser, der Versuch, also der Wunsch, die Neugierde, die Faszination für Menschen.
Nun kanntest du ja Sexualität aber erstmal nur privat, ne? Und hast die genossen, ist ja gut. Aber jetzt stelle ich mir vor, und da bin ich jetzt echt gespannt, das erste Date, also die erste bezahlte Verabredung, mit welchem Gefühl bist du dahin gefahren? War das was komplett anderes? Beschreib das mal.
Es war erstmal, ich hatte mehr Verantwortung gespürt. Ich hatte mehr Druck gespürt, das zu einem wirklich positiven Erlebnis zu machen. Und ich war dann im Aufzug und habe dann in mich reingehört und sie mir gesagt, okay, ich weiß, dass eine Wichtigkeit da ist und dass ja, mein eigener Anspruch noch größer ist wie bei einem privaten Date, habe mich dann aber beruhigt und gesagt, nee, ich sehe jetzt den Mensch wie als wäre es ein privates Date, ohne dass ich mir so viel Druck gemacht habe.
Aber es hat dich erstmal ein bisschen unlocker gemacht, höre ich raus. Ist das schon Erwartungsdruck? Das ist ja bei so einer körperlichen Arbeit auch nicht so einfach.
Ja,
ne?
Ein Anspruch an mich selbst, 100%.
Ja. Und wie war das dann? Also beschreib das mal bildlich. Du gehst dann da rein. Wie ist die erste Verabredung dann abgelaufen?
Ja, die erste Verabredung war so, dass ich den Mensch auch schon kannte. Aha. Also ich habe so drei verschiedene erste Male. Mhm. Das erste Mal war eine Person, die ich schon gedatet hatte, wo aber durch räumliche Distanz und durch eine gewisse, wir haben uns ein bisschen voneinander gelöst gehabt, beziehungsweise es kam nicht, dass wir uns wieder getroffen haben. Und dann hat sie aber gesagt, sie wird mich gern wiedersehen. Und ich hatte aber keine Zeit und die Distanz war zu weit und hatte eben nicht den Antrieb, privat sie zu treffen, weil es für mich sich nicht so passend angefühlt hat, auch bezüglich der Distanz. Und dann hat sie gesagt, okay, dann würde ich dich gerne buchen, weil ich habe gesagt, mhm, dass ich das auch anbiete. Und mhm, dann hat sie mich über den Weg gebucht. Mhm. Und das erste Mal war das mit dem Dating-Profil, mhm, wo jemand anstatt Dating lieber die Dienstleistung haben wollte, wegen dem Safer Space. Mhm. Und das dritte Mal war über eine Escort-Buchungsplattform eine Transfrau. Mhm. Und es war zum ersten Mal, wo ich wirklich inseriert habe und da sich dann jemand gemeldet hat.
Und hast du da auch, ich meine, du triffst dich ja dann auch mit Frauen, mit Menschen, die du vielleicht privat nicht gedatet hättest. Bist du da auch schon mal an Grenzen gestoßen für dich?
Ja, das ist ein ständiges Grenzen erkunden. Also die ganze Zeit, wo ich die Arbeit machst, ist es ein ständiges Erfahrungen sammeln, ein ständiges Wachsen und auch ein ständiges Ergründen von den eigenen Grenzen. Und an Grenzen stoße ich, wenn die Details der Weiblichkeit zu wenig werden für mich, durch das, dass ich heterosexuell bin. Mhm. Ich treffe auch nicht-binäre Menschen, aber wenn der Prozess der Prozess von der Frau zum Mann zu weit ist, beziehungsweise zu wenig weibliche Details vorhanden sind, dann merke ich, dass ich sexuell das nicht so passend finde.
Kannst du dich nicht in so eine erotische Stimmung versetzen?
Genau. Mhm. Ja, also menschlich 100%. Also ich liebe alle Menschen oder gehe sehr gerne um, aber wenn es sexuell wird, dann brauche ich eine Anziehung.
Ihr wollt ja nicht nur einen Kaffee trinken zusammen.
Genau.
Ja. Ja? Da soll ja irgendwas passieren.
Ja.
Ja. Du sprichst ja übrigens auch nicht von Kundinnen, sondern von Gastgeberinnen. Was ist da für dich der Unterschied?
Ein bisschen mehr Nahbarkeit, also dass ich es freundlicher, dass ich es näher anhört,
dass der Bezahlvorgang nicht so im Vordergrund steht vielleicht auch?
Würde ich nicht so sagen. Im Hotel ist man ja auch Gast und bezahlt. Mhm. Also das will ich schon auch klar haben, dass man weiß, man befindet sich in einer Dienstleistung, aber trotzdem eine gewisse Zugänglichkeit und Nähe und Offenheit.
Was ich mir so gedacht habe, als ich mich gefragt habe, warum nennt der das wohl so? Ich meine, wenn man Gastgeberin ist, bestimmt man ja eigentlich auch so ein bisschen, wie der Abend verläuft. Mhm. Ne? Und vielleicht heißt das auch, hier passiert nichts, was du nicht möchtest. Ist das vielleicht so, steckt das auch da drin?
Ja, schon, auf jeden Fall. Der Begriff ist eigentlich entstanden, weil ich in dem ganzen Prozess auch ständig mit Gastgeberinnen oder Kundinnen oder wie man es nennt, reflektiere und frage, hey, wie würdest du denn gern genannt werden? Und das war dann öfters genannt, dass Gastgeberin ein Begriff ist, wo sich ein Mensch eher wiedergefunden hat. Also das ist eher, kam eher von aus dem Feedback raus.
Und es soll persönlich sein, gleichzeitig soll schon klar sein, das hier ist nichts Privates. Das höre ich ja auch raus. Wie läuft denn dann die Bezahlung? Wird dann am Ende bar was hingelegt? Wird das überwiesen?
Und das darf entweder bar beglichen werden oder auch per PayPal oder IBAN.
Und wie gut kannst du von all dem leben?
Vollzeit.
Vollzeit?
Ja, also es ist ein nennenswertes Einkommen.
Dann wären wir jetzt mal konkret hier. Man kann in Deutschland auch mal über konkrete Zahlen reden. Was bekommst du denn für eine Nacht? Also du hast ja gesagt, manchmal sind es 4 Stunden. Was ist bei dir so die Regel? Von wann bis wann?
Also die Zeiten, die Kosten. Ja. Die Kosten sind die 2 Stunden 450 Euro und dann jede weitere 110.
Aha, also wenn man dann mehr hat, bespart man in Anführungsstrichen was. Ja? Und eine ganze Nacht?
Und eine ganze Nacht kostet 1.100.
1.100 von bis? Was ist
von
das dann?
Von 8 bis um 10. Mhm. Und wenn man sich früher treffen will, dann ist es auch wieder plus 110 pro Stunde. Und wenn es entsprechend länger geht, auch. Wenn es dann mehrere Tage sind, dann wird es entsprechend auch günstiger, wenn man dann die Tage zwischendrin nicht zählt.
Also da hast du dann schon eine Menge. Wenn ich das jetzt so hochrechne auf eben 150 Dates, 154, was sagtest du, wie viel pro Jahr?
Ja.
Also da kommt schon was zusammen, mit anderen Worten.
Ja.
Ist es dann auch so, dass du das schon so wie so ein Manager auch siehst, der Werbung macht, der guckt, dass er überall präsent ist, der das, was dich jetzt ausmacht, auch verkauft?
Ja, also genau deswegen wollte ich auch noch sagen, dass es natürlich nicht nur die Network-Zeit ist, die man da rechnen darf, sondern man muss ja sehen, dass es auch Akquise braucht und Vorarbeit, Nachbereitung. Mhm. Ich frage auch 2-3 Tage später, wie es jemand geht, um mal zu reflektieren, war alles okay, und auch davon zu lernen. Und natürlich ist da ganz viel Sensibilisierungsarbeit dabei, Podcastarbeit, oder ich mache auch Pornfilme, ethische Pornfilme, um eine gewisse Haltung rauszutragen, um zu zeigen, dass es mehr ist wie nur Sexualität, und auch Netzwerktreffen, Kollektivgründungen, um dem Thema mehr Gehalt zu geben, und auch Fortbildungen sind dabei. Also es ist ganz viel, wo man die Arbeit als professionell sieht, 100%.
Ja. Wenn du sagst, es ist mehr als Sexualität, es geht ja bei deinen Kundinnen immer wieder auch um Probleme mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Sexualität, auch um traumatische Erfahrungen, das hast du ja auch schon gesagt. Wie viele von den Frauen, die du triffst, sind parallel auch in Therapie?
Ich habe das mal erhoben im ersten Jahr, da waren es 2/3, konnte ich festmachen an Zahlen. Mittlerweile, jetzt letztes Jahr, habe ich es noch nicht erhoben, würde aber vom Gefühl her sagen, dass es eher 3/4 sind.
Mhm. Ja. Und ist deine Arbeit, siehst du das als Ergänzung dazu? Also schon, weil der Bezug zum eigenen Körper, das ist ja auch für den Selbstwert wichtig. Würdest du sagen, es hat auch, siehst du dich einfach als Sexarbeiter oder auch als halber Therapeut?
Also unterstützender Sexarbeiter, ja. Wo sich in dem Vakuum befindet. Also nicht nur.
Also auch therapieunterstützender Sexarbeiter sozusagen?
Der Wunsch, dass jemand einem Besserungsprozess begleitet wird, ist definitiv da. Ich darf und will mich nicht Therapeut nennen, weil ich keine therapeutische Ausbildung habe, sondern nur punktuell Fortbildung, zum Beispiel Trauma und Sexualität, Sexualität im Alter, Sexualität und Missbrauch, Weiterbildung, aber nicht einen abgeschlossenen Therapieausbildung. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen.
Wenn du sagst Sexualität im Alter, werden wir nochmal konkret. Du hast eine Kundin, die ist deutlich über 80, ich glaube 86 war das, ne? Wie kam es da zum Beispiel, wenn wir das nochmal durchspielen, wie kam es da zu dem ersten Kontakt?
Sie hatte im Internet recherchiert. Interessanterweise hat sie auch mal einen Callboy im Nachtcafé gesehen.
Oh, okay. Wir haben die Anregung gegeben. Verstehe.
Und dann hatte sie den Wunsch oder den Leidensdruck nach Nähe. Hat 30 Jahre lang keine Sexualität erlebt, weil ihr Partner nichts damit zu tun haben wollte, sogar auch Literatur weggeschmissen hat. Und sie hatte auch noch nie einen Penis in der Hand, so, hat aber trotzdem eine Tochter. Und das zeigt, dass da der Bezug oder das Verhältnis zur Sexualität damals in einer anderen Generation schon einmal anders war wie heute. Und ja, spürt in ihr einen großen Wunsch nach Nähe. Und deswegen hat sie sich im Internet aufgemacht und recherchiert.
Und wie hast du dann geantwortet? Was ging auch in dir vor dann? Also du hast am Anfang beschrieben, du willst dir ein Bild machen, du steigst ein. Was hat das in dir ausgelöst? Da ist jetzt eine 86-jährige Frau, du kennst so ein bisschen die Geschichte.
Genau das, was vorhin auch schon da war, ist, dass ich es halt als Lernreise sehe, eine hochachtsame Lernreise. Es war für mich klar, dass ich sie treffen wollte. Und ich habe halt für mich und auch für sie in der Kommunikation nochmal unterstrichen, dass ich nicht garantieren kann, wie viel wir gehen, also wie weit wir gehen. Und da passt auch wieder dann das Statement, es ist mehr wie nur Sex, also mehr wie nur Penis in Vagina. Und von dem her bin ich da sehr entspannt und unbedarft reingegangen, weil es nicht der oberste Punkt war, dass es zum penetrativ-genitalen Sex kommen muss, sondern es war eine Option, und aber alles andere, Nähe, Umarmung, die Ansprüche waren sehr gering.
Du hast ja auch gesagt, die Plätze sind offen wählbar. Was war bei ihr der geeignete Ort?
Sie wollte sich zu Hause treffen.
Zu Hause, also in ihrem geschützten Raum, in einer geschützten Atmosphäre. Jetzt stelle ich mir vor, ihr habt euch verabredet. Du fährst dahin, so wie jetzt auch, entspannt so im Äußeren. Welche Gedanken machst du dir dann, wie der Abend abläuft? Also bereitest du den dann insofern vor, dass ihr sagt, vielleicht essen wir erstmal was oder wir trinken was? Hast du schon im Kopf, ich setze mich mit ihr auf die Couch? Oder also wie läuft das jetzt konkret ab, dass du auf sie eingehst und trotzdem zu den Punkten kommst, wegen der sie dich ja auch gebucht hat, wegen denen?
Ich versuche immer reinzuhören, ob jemand schon so Ideen hat, was man macht, ob man eher rausgeht zum Essen oder ob man eher kocht. Und wenn ich raushöre, dass es schon konkrete Ideen gibt, dann finde ich das super und unterstütze das. Wenn ich merke, es gibt noch nur so einen Wunsch, dass man Ideen reingibt, dann bringe ich Ideen mit rein.
Und in dem Fall?
In dem Fall hat sie sich gefreut, dass sie für mich kochen konnte. Ah. Und wir haben dann auch gemeinsam noch gekocht. Also ja. Wir haben das Kochen als Prozess genommen, um uns kennenzulernen. Und um uns einzugrooven.
Sitzt da, häckselt ein bisschen rum, lernt sich so kennen. Ja. Dann sitzt ihr wahrscheinlich am Tisch, habt was gegessen. So, dann, das heißt, da ist schon mal eine Vertrautheit entstanden. Ja? Ja. Und wie geht's dann weiter? Also seid ihr dann zur Couch? Oder ich frage das nur so direkt. Normalerweise muss ich sagen, geht mich das ja nichts an. Aber wir wollen uns ja in solche Situationen einfühlen. Und du sagst ja auch, wir sollten offen darüber reden. Ja. Also wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Das sind dann, je nachdem, wie es sich anfühlt, Annäherungen, die aus dem Moment auch raus passieren. Also wenn man zum Beispiel zusammen in der Küche steht, dass man über die Schulter streift oder die Hand auf die Schulter legt. Und bei mir dann ist immer die Wahrnehmung an, passt es in dem Moment, fühlt sich die Person gut, ist es gefragt gerade oder nicht, und versucht dann, mich langsam ranzutasten und die Nähe aufzubauen.
Und als ihr dann so mit dem Essen fertig wart, wie ging es dann weiter?
Haben wir uns auf die Couch gesetzt und haben uns auch an den Fingerspitzen dann so erkundet und an den Händen die Hand gehalten und sich eher enger umarmt.
Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also du hast ja auch deutlich gemacht, du hast von vorher so eine Art Erwartungsmanagement betrieben, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, wie weit es geht. Ist ja wahrscheinlich auch für dich ein Prozess zu sehen. Wie weit gehe ich, wie weit möchte ich, wie weit bin ich bereit? Was tut sich in mir auch erotisch? Wie war das dann an dem Abend?
Dass man drauf gehört hat, auf die eigenen Wünsche, auf die eigenen Bedürfnisse, was ist für mich selber auch okay und was ist für die andere Person okay. Und so hat sich der Abend dann entwickelt und man ist dann zusammen ins Bett gegangen und hat sich hingelegt zum Schlafen.
Ja.
Und da waren wir dann in einem anderen Setting, wo man dann entsprechend noch mehr in Flow gekommen ist und Dinge sich noch mehr entwickelt haben.
Also ihr habt euch auch geküsst und
Ja. Es lässt sich übertragen auf alle Treffen, dass es so abläuft. Mal schneller, mal weniger schnell.
Also die Zeit ist manchmal wichtig, manchmal merkt man, ihr seid im Flow und dann geht's auch schneller.
Ja.
Und was war, wenn du jetzt überlegst, du hast dann bei ihr übernachtet, höre ich raus. Was stand dann am Ende dieser Zeit? Also hatte sie dann ein anderes Gefühl zu ihrem Körper? Was glaubst du, hat das hinterlassen bei ihr?
Ja, das ist einmal der Grund, warum ich frage, wie es jemand geht. Und sie hat mir erzählt, dass sie mehr Freude gespürt hat und dass ihr Umfeld auch gefragt hat, warum bist du denn so glücklich? Warum geht's dir denn so gut? Und das sind Rückmeldungen, die mich dann natürlich sehr, sehr freuen. Auf der anderen Seite spürt man auch, dass eine Einsamkeit da ist und dass sie es auch schade findet, wenn man dann wieder geht. Aber wenn sie sich im Alltag besser fühlt und bestärkter fühlt und Freude spürt, ist es für mich ein sehr schönes Feedback.
Also es ist ein Gesehenwerden, es ist ein Gespürtwerden, ja, wahrgenommen werden. Und allein das kann dann zum Beispiel wie in dem Fall auch dazu führen, dass man anders in den Tag schaut.
Mhm.
Ja. Ja. Jetzt ist es so, du hast gerade auch das Wort einsam in den Mund genommen. Ich stelle mir jetzt vor, da ist jemand mit Verletzungen, da ist jemand mit diesem Gefühl der Einsamkeit, vielleicht auch mit der noch gar nicht erfahrenen Sexualität, das, was du gerade angedeutet hast. Und jetzt kommst du, jetzt kommt der Ben. Jetzt bringt der ja nicht nur die körperliche Nähe, der bringt auch noch menschliche Nähe, der bringt auch Vertrautheit. Ist das nicht dann auch eine Gefahr, dass die Menschen sich verlieben oder abhängig werden, dass sie immer wieder dich haben wollen und sagen, wow, der tut mir so gut, ich lerne ihn ja auch menschlich kennen, der vermittelt mir all das, was ich brauche, den buche ich jetzt einfach mal immer wieder und immer wieder, weil genau das Gefühl suche ich ja. Mhm. Also das Gegenteil von dem, was du am Anfang gesagt hast, was du möchtest.
Ja, ja, das muss man natürlich auf dem Schirm haben und das ist mir total bewusst. Und es gab auch zu Beginn von meiner Laufbahn ein Beispiel, wo das so war, also wo wirklich dann ein Verliebtsein aufgetaucht ist. Und daraus habe ich dann gelernt, oder wir gemeinsam. Und
wieso? Was hast du da anders gemacht als heute? Warum ist das aufgetaucht und heute nicht mehr?
Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich sehr besonders und besser fühle wie bei anderen Buchungen. Das heißt, ich habe bei ihr was ausgelöst, dass sie ein Stück weit besser ist als alle anderen um mich herum.
Das hast du ihr gesagt auch?
Ja. Okay. Und das war natürlich falsch, habe ich gelernt. Und wir haben das auch sehr gut aufgearbeitet. Und ich bin mir bewusst, dass Fehler manchmal passieren. Aber die Aufbereitung und das drüber reden ist dann umso wichtiger. Und seither war das nicht mehr so, dass sich Menschen in mich verliebt haben, weil ich dann sehr bewusst auch drüber kommuniziert habe, dass es eine Dienstleistung ist, dass es einen Rahmen hat.
Nun haben wir viel über das geredet, was du auslöst. Du hast auch gesagt, du kannst damit gut leben. Du verdienst, das ist schon mal das eine. Was gibt dir das persönlich? Was geben dir diese Treffen, diese Verabredungen auch persönlich? Wie hast du dich vielleicht auch verändert, seitdem du das machst?
Es tut mir sehr gut zu sehen, dass man mit seinem Zutun eine Veränderung herbeiführen kann und zum Wohlbefinden anderer beitragen kann. Und das führt zu einem großen Wohlbefinden in mir selber. Also eine große Sinnstiftung spüre ich da.
Das ist ja etwas, was, wenn wir Sinn empfinden, dann glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig für uns alle. Ich frage mich aber, so stimmig, wie sich das anhört, bei all diesen Terminen, gehst du auch mal aus Terminen raus und sagst, wuch, jetzt muss ich hier weg, jetzt bin ich aber ganz froh, dass ich hier raus bin, weil doch Druck da war, weil irgendwie eine Überforderung da war. Du nickst die ganze Zeit. Welches Treffen hast du da im Kopf zum Beispiel?
Ja, das wollte ich vorhin schon anmerken, als es drum ging, sich immer zu lieben, immer das Gegenüber zu lieben. Da wollte ich schon sagen, dass auch Liebe und Zuneigung und Erregung und Komfort auch ein Spektrum hat. Also es gibt natürlich Situationen, wo man Menschen trifft, die man jetzt nicht privat treffen würde. Und da ist es aber Teil der Professionalität, sich dann so zu öffnen und eine Begeisterung zu entwickeln für den Mensch, für den Charakter, für die Persönlichkeit, für Körperdetails, dass es dann eine ehrliche Anziehung gibt. Und von dem her braucht es für manche Begegnungen mehr und für andere weniger Energie, weil die Chemie oder der Vibe nicht so da ist, dass es mit wenig Aufwand, mit wenig Energie klappt. Von dem her ist es ein gewisser Energieaufwand, was aber Teil ist von so einer Arbeit und wo auch okay ist und hinterher dann trotzdem zu einer aufrichtigen Begegnung kommt.
Wie hat denn deine Familie, wie hat denn deine Umgebung reagiert, als du ihnen eröffnet hast, dass du bezahlten Sex anbietest? Du schmunzelst.
Ja, weil man da ganz viel drüber erzählen kann, auch entsprechend mit wem man redet. Ja, meine Mutter, die hat gesagt, ich habe zu meiner Mutter gesagt, du weißt ja, ich lebe und date nicht monogam und ich mache das jetzt auch für Geld. Und dann war sie erstmal überrascht und so ein bisschen...
Hat sie erstmal geschluckt.
Ja, dann aber im zweiten Satz erklärt, was für Menschen mich treffen und was es in Menschen auslöst und dass es mehr ist wie das, was man im Mainstream mitbekommt, was Sexarbeit ist. Und dann fanden sie das sehr positiv und unterstützenswert. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Und die Großelterngeneration?
Meine Oma hat es zufällig mitbekommen, weil ich Sticker bestellt habe, wo drauf steht, Sexarbeit tut gut.
Und das ist gut.
Und dann hat sie gedacht, ui, bist du jetzt auf die schiefe Bahn geraten? Und ui, es steht jetzt bald die Polizei vor der Tür.
Oh.
Und habe ich gesagt, nee, das ist alles ganz rechtens. Und ich komme gerade von einem Vortrag von der PH in Ludwigsburg. Und das ist alles wirklich ernsthaft. Und mit einem guten Grund und mit einer guten Haltung. Und dann war sie beruhigter, deutlich beruhigter.
Also du hast eigentlich in deiner Familie das erlebt, was ich so raushöre, was auch deine Botschaft ist. Ja, also Du hast keine Kundinnen, sondern Gastgeberinnen. Du bist kein Callboy, sondern bietest unterstützende Sexarbeit an. Es hört sich alles ein bisschen pädagogisch wertvoll an, sage ich jetzt mal, auch wenn du kein Therapeut bist und klare Grenzen ziehst. Aber willst du bewusst am Image der Sexarbeit schrauben, um sie so aus der Tabuzone rauszuholen? Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Deswegen benenne ich es auch als Sexarbeit und nicht als Kuscheltherapie oder als Tantra oder als andere mit anderen Begriffen, sondern habe mich bewusst entschieden, ich nehme den Begriff Sexarbeit, um zu zeigen, dass Sexarbeit sehr vielschichtig und facettenreich sein kann und ja, verschiedene Menschen abholen kann und abholen muss. Mhm. Und also Sexarbeit an sich, aber auch Sexualität im Gesamten.
Wenn du jetzt nochmal auf dein Leben schaust und alles zusammennimmst, wie würdest du es dann nochmal für dich zusammenfassen? Was ist dir heute im Leben wichtig?
Zufriedenheit und das Auslösen in Zufriedenheit bei anderen. Also in der Meisterschule hat der Lehrer von betrieblicher Kommunikation so ein Buch mitgebracht, wo ein Spruch drin stand, der das sagt, Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht. Und irgendwie ist der mir hängen geblieben. Und ich glaube, das ist eine Antwort. Also die Zufriedenheit und die Freude in einem selbst, aber auch in anderen zu sehen und auszulösen und Teil zu sein von dem Prozess.
Vielen Dank, Ben. Es war spannend, dich kennenzulernen.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist unglaublich schön, über das Thema zu sprechen, vor allem weil es auch leider politisch zurzeit so ein bisschen nicht geglaubt wird, dass Sexarbeit gut tut und dass Menschen meinen, die Freier zu bestrafen oder PolitikerInnen. Mhm. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, über das Thema zu sprechen, dass Sexarbeit gut tut und wichtig ist.
Würdest du auf der anderen Seite auch sehen, wenn du das Politische ansprichst, ja, sind wir ganz am Schluss nochmal bei solchem Thema, dass es natürlich auch in dem großen Bereich der Sexarbeit und auch Prostitution, sage ich jetzt mal, aber auch die dunklen Seiten gibt, die unfreiwillige Prostitution. All das ist ja auch ein Teil des großen Bereichs, in dem du arbeitest. Ja. Wenn wir politisch ansprechen?
100%. Das ist, vielen Dank, dass du das ansprichst. Es ist unglaublich wichtig zu sehen, dass Kriminalität passiert, dass die Branche unglaublich verbessert werden muss, was Rechte angeht, was Sicherheit angeht, was Schutzkonzepte angeht, was das Ansehen von Sexarbeitenden in der Gesellschaft angeht und dass man da am Stigma, an der Tabuisierung arbeitet.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass Sexualität ein großes Thema ist. Auch das, was du sagst, Verletzungen in der Sexualität, Traumata, die wir erleben, ein großes Feld in unserer Gesellschaft. Das Thema Prostitution ist nochmal ein anderes, mit vielen Schattenseiten, auch dass man auch politisch diskutiert. Aber wichtig ist, da zu differenzieren. Ja. Und das können wir nur, indem wir Menschen kennenlernen. Mhm. Und so haben wir dich heute kennengelernt. Und das ist zumindest eine Facette, über die wir uns jetzt ein Bild machen können. Danke dir nochmal dafür.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Lena Manger, Isabel Meyer, Martin Müller, Produktion Joachim Baumann. Und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir. KI revolutioniert gesellschaftliche Prozesse. Die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. Und in den USA streiten sich der mächtigste und der reichste Mann der Welt. Alles ganz normal oder doch eine ziemlich verrückte Zeit, in der wir leben? Diese Frage stellt sich auch Matthias Riechling. Und deshalb lädt er sich in seinem neuen Podcast alle zwei Wochen einen lustigen, prominenten Menschen ein und gemeinsam versuchen sie all das einzuordnen, was gerade auf der Welt passiert. Mal persönlich, mal radikal, aber immer mit viel Humor und Ironie. Alle Folgen von Was für Zeiten Riechling plus 1 findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört mal rein. Bis bald bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.